Herzlich willkommen zu Responsibility, dem Podcast für Honest Leadership, emotionale Agilität und dem Vergrößern des Spalts zwischen Reiz und Reaktion in einer komplexen Welt. Mein Name ist Bernhard Reingruber und ich glaube, es ist Zeit, dass wir Selbsterkenntnis, Weiterentwicklung und innere Arbeit nicht mehr als nice to have, Wohlfühl, bla bla abstempeln, das Menschen machen, wenn sie mit ihrer richtigen Arbeit fertig sind, sondern sie als das sehen, was sie wirklich sind, nämlich der Schlüssel für tatsächliche Veränderung, Effektivität und Nachhaltigkeit. Und jetzt viel Spaß mit einer neuen Folge von Responsibility. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Responsibility. Heute mit einem ganz, ganz besonderen Gast, nämlich der Caroline Helbig. Herzlich willkommen, meine Caroline. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, Bernhard. Ich freue mich, dass ich eingeladen bin.
Ja, und ich muss ja persönlich sagen, das Thema, worüber wir heute sprechen, liegt mir schon lange am Herzen. Ich beschäftige mich immer wieder, weil ich mich natürlich damit beschäftige, so auch radikale Ehrlichkeit, Honest Leadership, was für einen Platz hat das in Unternehmen, wie passt das da wirklich rein? Und aus meiner Sicht trägt diese Arbeit sehr oft zu einer tieferen psychologischen Sicherheit bei. Beziehungsweise braucht sie vielleicht auch psychologische Sicherheit. Also das ist so vielleicht auch etwas, worüber wir heute sprechen werden. So, was kommt zuerst? Die Ehrlichkeit oder die Verletzlichkeit oder die psychologische Sicherheit? Aber so mal generell dieses Thema psychologische Sicherheit. Und da bist du die Expertin, würde ich auch sagen. Du bist ja quasi Consultant im New Work-Bereich. Du warst lange Jahre bei McKinsey Management-Beratung, bist Search Inside Yourself Trainerin und hast all diese Sachen, von denen ich viele Bücher verschlungen habe und Sachen gehört habe, also die Brené Brown und die Amy Edmondson zu Fearless Organizations, das alles quasi auch trainiert. Und jetzt zuletzt auch ein Buch herausgebracht, genau zu diesem Thema, The Psychological Safety Playbook. Ich glaube, der Untertitel habe ich nicht mehr genau.
Lead more powerfully by being more human.
Großartig. Also alleine, wenn ich das höre, volle Resonanz. Ich glaube, da sind wir von unseren Themen ziemlich gut auf einer Wellenlänge. Ich freue mich jedenfalls voll, dass du da bist und dass wir heute da einsteigen können in dieses Gespräch. Quasi, wer trägt denn eigentlich die Verantwortung für meine psychologische Sicherheit? Und zu Beginn würde mich einfach mal so interessieren, vielleicht, dass du auch selber noch mal so ein paar Worte sagst, wie du überhaupt zu dem gekommen bist, zu diesem Thema psychologische Sicherheit, nach so einem bewegten und doch unterschiedlichen Stationen in deinem Leben. Genau, PhD in Humangenetik habe ich noch vergessen. Da war ich auch so, wow, von Humangenetik zu psychologische Sicherheit bin ich einfach super neugierig, wie du da gekommen bist. Genau.
Ja, danke Bernhard. Ja, das war schon ein Weg mit Schlenkern und Abzweigung, aber eigentlich hat mich immer im Kern interessiert, wie funktioniert eigentlich der Mensch? Das hat mich auch zur Humanbiologie gebracht. Ich wollte verstehen, wie der Mensch funktioniert. Deswegen habe ich nicht Normalbiologie studiert mit Menschen und mit Pflanzen und Tieren, sondern mich wirklich auf den Menschen konzentriert. Und das war auch eigentlich der Kern, der mich dann irgendwann von McKinsey wieder weggebracht hat zur Selbstständigkeit, weil mich viel mehr interessiert hat, was ist der menschliche Aspekt an der Führung? Weil ich gesehen habe, ja, ich habe bei McKinsey, war lange Zeit bei McKinsey, habe viele Teams gesehen in verschiedenen Unternehmen, verschiedenen Ländern. Und manche waren wahnsinnig produktiv und es hat total Spaß gemacht, da Teil im Team zu sein. Und manche waren total unproduktiv und es war ganz schrecklich, Teil in diesem Team zu sein. Und ich Damals kannte ich den Begriff psychologische Sicherheit noch nicht. Jetzt im Nachhinein weiß ich, woran das liegt, dieser Unterschied. Und der Schritt weg von McKinsey in die Selbstständigkeit, da wollte ich eben auf jeden Fall wieder diese menschliche Fragestellung, was macht gute Führung wirklich aus im Kern? Das wollte ich in mein Zentrum stellen. Und deswegen beschäftige ich mich mit Sachen wie emotionaler Intelligenz, Mindset und psychologische Sicherheit. Das ist wirklich eins meiner Herzensthemen, weil das so fundamental ist. Und deswegen freue ich mich total, dass wir ja heute hier mal explorieren, wie hängt das miteinander zusammen? Ehrlichkeit, Offenheit, psychologische Sicherheit und wer ist dafür verantwortlich? Also da freue ich mich auf das Gespräch und dann freue ich mich auch auf deine Perspektiven.
Voll gut, danke. Ich möchte ja, so im Vorgespräch haben wir gerade vorher noch gesprochen drüber und jetzt hast du auch gesagt, so diese menschliche Seite auch mehr hineinbringen. Du hast mir verraten, dass so im Podcast sein und so einen Podcast aufnehmen doch ein Stück weit auch außerhalb deiner Komfortzone ist.
Du sagst ein Stück weit, ich würde sagen,
Kilometerweit. Und trotzdem machst du es. Hat das schon mit psychologischer Sicherheit zu tun? Also.
Interessante Fragestellung. Ich würde sagen, das hat auch, und ich glaube, das ist noch ein wichtiges weiteres Element in unserer Diskussion, denn das hat mit Mut zu tun. Also den mutigen Schritt zu tun außerhalb seiner Komfortzone. Ja? Und diesen Schritt ins Risiko zu wagen, also ohne diesen Mut, wo andere vielleicht denken, na, das wäre jetzt nicht besonders mutig, ins Gespräch zu gehen, in den Podcast zu gehen. Für mich ist es etwas, wo ich sage, oh, das ist total außerhalb meiner Komfortzone. Und ist etwas, was Mut erfordert. Und das ist nicht dieser Mut im großen Stil, ja, mit heroischen, dramatischen Aktionen, sondern das ist dieser kleine Mut. Um den geht es auch in unserem Buch ganz viel. Und ich glaube, der ist total essentiell beim Thema Offenheit und psychologische Sicherheit. Und es gibt natürlich viele Dinge, die einem helfen, diesen Mut zusammenzubringen, sozusagen, Neugier und so weiter. Für mich persönlich ist es jetzt wirklich auch, dass ich so ein Anliegen habe, so eine Ambition habe, unsere Message in die Welt zu bringen. Also es geht nicht um mich, sondern es geht darum, Teams überall zu erreichen, möglichst überall in verschiedenen Unternehmen auf der ganzen Welt, um wirklich die Situation in Teams zu verbessern. Unter anderem auch, weil ich gesehen habe, wenn psychologische Sicherheit fehlt, wie viel Leid das verursachen kann. Ja, das ist richtig schrecklich für alle Beteiligten. Und das habe ich auch erfahren. Und deswegen ist es mir so ein Anliegen, unsere Message zum Thema psychologische Sicherheit und auch die Einladung, ganz einfache Dinge zu machen, schrittweise dahin zu kommen, dass das Verbreitung findet. Und so komme ich dann dazu, den für mich mutigen Schritt zu machen, in so einen Podcast zu gehen.
Voll schön. Danke für deinen Mut auf jeden Fall an der Stelle. Schön, da gleich einzusteigen. Vielleicht würdest du für alle, die das noch nicht so genau kennen, ich glaube, es ist mittlerweile schon in aller Munde und trotzdem einfach nochmal so vielleicht definieren, was ist denn psychologische Sicherheit und wozu dient die überhaupt? Also warum sollten wir uns das überhaupt wichtig machen? Psychologische Sicherheit zu wollen, herstellen zu wollen, in Unternehmen, im Unternehmenskontext.
Ja, das ist auf jeden Fall gut, dass wir zum Einstieg nochmal klar sind, sozusagen, was ist es denn eigentlich? Und psychologische Sicherheit ist etwas, das ist nicht neu, ja, das ist schon vor vielen Jahrzehnten definiert worden, Konzept in der Psychologie von Amy Edmondson sehr gut untersucht. Und ich möchte aber herausstreichen, dass es eigentlich nicht um ein akademisches Konzept geht. Ja. Es gibt Parameter, es gibt Fragebögen und so weiter, aber im Grunde ist es nicht ein akademisches Konzept, sondern eine menschliche Erfahrung, ein Gefühl. Und das ist etwas, was wir alle kennen. Ja, wir kennen das alle, wenn diese psychologische Sicherheit vorhanden ist, wie sich das anfühlt und auch, wie es sich anfühlt, wenn das nicht da ist. Ja, das ist in einem Team, fühle ich mich in der, also fühle ich mich eingeladen und sicher, offen zu sein, Fragen zu stellen, auch mal was zu challengen, einen Fehler zuzugeben, solche Dinge. Oder fühle ich mich eben nicht sicher und halte mich zurück und habe diese Schere im Kopf und habe vielleicht sogar auch Angst, ja. Und ja, diese Erfahrung kennt, glaube ich, jeder von uns. Und um diese menschliche Erfahrung geht es.
Sehr spannend. Also wenn du es als menschliche Erfahrung beschreibst, da bin ich auch voll in Resonanz. Da denke ich so, wahrscheinlich, also ihr habt zwar ein Playbook geschrieben, aber wie psychologische Sicherheit für eine Person herstellbar ist, ist wahrscheinlich nicht genau das gleiche, wie es für vielleicht zwei andere Teammitglieder herstellbar ist. Oder wie
Ja, absolut.
individuell ist diese Erfahrung dann aus deiner Sicht?
Ja, absolut. Also psychologische Sicherheit ist ein Teamphänomen. Ja? Welche Atmosphäre im Team herrscht? Amy Edmondson spricht auch immer von Shared Belief, ja? Der geteilte Glaube. Kann ich sozusagen ein interpersonales Risiko eingehen und es fällt nicht auf mich zurück? Ich werde nicht dafür bestraft. Mir wird nicht der Kopf abgerissen, weil ich einen Fehler zugebe, zum Beispiel. Ja. Und wie sicher sich Leute in ein und demselben Team fühlen, kann natürlich unterschiedlich sein. Das ist individuell. Wenn man zum Beispiel so ein Scan macht, vieles Organization Practitioner bin ich ja zertifiziert, da kann man sozusagen psychologische Sicherheit im Team messen. Und dann kann man sehen, dass ein und dasselbe Team sich für verschiedene Leute unterschiedlich anfühlt. Trotzdem ist es ja sozusagen psychologische Sicherheit es bezieht sich auf das Team, auch wenn die unterschiedlichen Personen unterschiedliche Wahrnehmung haben und vielleicht auch unterschiedliche Dinge brauchen, um sich sicher zu fühlen, um sich eingeladen zu fühlen, sich zu öffnen.
Ja, ich denke sofort, also jetzt ist bei mir so hochgekommen, während du gesprochen hast, ein Gespräch mit einer Kollegin, die auch so Beraterin quasi und war bei einem Führungskräfte, bei einer Klausur dabei und spricht mit einem der Top-Führungskräfte quasi eines größeren Maschinenbaubetriebs hier in Österreich. Spricht über dieses Buch The Fearless Organization und über psychologische Sicherheit und bringt so auf den Tisch, das ist ja wirklich wichtig. Also psychologische Sicherheit, wichtig, unterscheidet großartige Teams von okay Teams und auch das Wohlbefinden etc. Und die Führungskraft sagt drauf, und das ist noch immer so in meinen Ohren, dieses Gespräch, die sagt drauf, also bei uns gibt es keine Angst. Ich verstehe gar nicht, was Sie meinen. So, bei uns gibt es keine Angst. Bei uns darf ja eh jeder sagen, was er oder sie will. Und nichtsdestotrotz passiert das dann nicht. So, ich bin so neugierig auf diese unterschiedliche Wahrnehmung, die aus meiner Erfahrung manches Mal Führungskräfte quasi unterschiedlich haben mit den Menschen, die sie führen. Habe ich selber erlebt in einigen Workshops, dass Führungskräfte eben so denken, ja, bei uns darf jeder alles sagen. Und gleichzeitig fühlen sich die Teammitglieder nicht so, wie wenn sie alles sagen könnten. Woher kommt
Absolut.
das? Also wie?
Ja, absolut. Und das ist etwas, was man systematisch sieht. Und dazu gibt es auch Untersuchungen, dass Führungskräfte systematisch überschätzen, wie die psychologische Sicherheit im Team ist. Und ich glaube, das liegt nicht daran, das liegt nicht an den Führungskräften. Die sind vielleicht, die haben den besten Willen und die beste Absicht. Es fühlt sich für die Teammitglieder aber anders an. Und das ist genau das, was so ein Scan aufdecken kann, wenn man den anonym durchführt nach den Fragen von Amy Edmondson, dass man sieht, wie ist es denn wirklich, wie stellt sich das dar, wie fühlt es sich an für die Teammitglieder? Und da sind viele Führungskräfte überrascht, dass das die gefühlte Sicherheit anders ist, als was sie wahrnehmen oder denken, es müsste sein, sozusagen. Und ich glaube, was da eine Rolle spielt, du hattest ja das Thema Angst angesprochen, eine Rolle spielt, wie wir alle als biologische Wesen gewired sind. Ja? Ich denke, dass wir niemals Angst aus dem System rausdesignen können. Deswegen bin ich auch ein bisschen skeptisch eigentlich mit dem Titel Fearless Organization. Es kann eigentlich nicht darum gehen, die Angst völlig wegzubekommen. Angst werden wir haben, solange wir ein Gehirn haben mit einer Amygdala, unseren ganz sensitiven Radar für Risiken sozusagen, der bei der kleinsten möglichen Gefahr losgeht und sozusagen Fight, Flight, Freeze auslöst, Angst auslöst und so weiter. Also es kann eigentlich nicht darum gehen, die Angst loszuwerden, sondern es kann als Führungskraft nur darum gehen, wirklich im Verhalten Leute einzuladen, diese Angst zu überwinden und klarzumachen, wenn Leute ins Risiko gehen, ne, Fragen stellen, Fehler zugeben, sagen, dass sie vielleicht nicht auf alles eine Antwort haben und so, dass sie da nicht bestraft werden. Also psychologische Sicherheit ist so ein ganz delikates Phänomen, wie so eine Pflanze, die man hegen und pflegen muss. Ne? Die ist ganz schnell wieder zerstört. Das ist wie eine Pflanze im Garten, wo man auch mal einmal drüber trampelt, ist sie dann erstmal kaputt. Also Beispiel zum Beispiel, Minette erzählt gerne, also Minette, meine Co-Autorin, die Geschichte, offenes Meeting, CEO, ask me anything. Und jemand stellt eine Challenging-Frage zum Gender Pay Gap. Und daraufhin reagiert der CEO total defensive, macht es lächerlich, weist die Frage ab. Ja? Das ist wirklich so ein über die Pflanze trampeln. Mit einem Mal hast du psychologische Sicherheit zerstört und du kannst vielleicht das Lippenbekenntnis machen. Wir sind ja hier alle, wir haben ja psychologische Sicherheit, alle können sich öffnen, alle Fragen können gestellt werden. Wenn man sich dann aber so verhält, dann zerstört man es direkt wieder.
Super spannend, auch in dem Beispiel, das du gesagt hast, da wäre meine Annahme ja eigentlich, dass die Führungskraft in dem Moment in irgendeiner Art und Weise selbst getriggert ist, also selbst gerade einfach defensiv wird aufgrund eigener Erfahrung oder ich muss mich durchsetzen oder das bringt mich auf eine andere Richtung. Also was würdest du sagen, spielt dann so Selbstwahrnehmung und Reflexion über eigene Muster für eine Rolle in Bezug auf psychologische Sicherheit und das absolut herstellen können davon.
Ja, absolut entscheidend, Bernhard. Das ist wirklich das Fundament, also Führungskräfte spielen eine total wichtige Rolle. Ja? Die geben den Ton an. Und ganz wichtig ist, Selbstmanagement und Selbstwahrnehmung überhaupt erstmal im ersten Schritt wahrzunehmen, damit man überhaupt in der Lage ist, sich selbst dann auch besser zu managen, unter anderem seine emotionalen Reaktionen. Also wenn dieser CEO in dem Beispiel ja, ein bisschen mehr emotionale Intelligenz im Sinne von Selbstwahrnehmung und Selbstmanagement gehabt hätte, hätte er vielleicht nicht automatisch direkt reagiert auf diese Challenging-Frage, sondern erstmal kurze Pause, einmal tief atmen und dann überlegen, Wahlmöglichkeiten und anders reagieren, als unser Automatismus uns nahelegt sozusagen. Und das ist eine unheimlich wichtige Qualität, die Führungskräfte hier brauchen, um psychologische Sicherheit herzustellen. Wenn man im emotionalen Automatismus ist, dann passieren solche Dinge, dass über die psychologische Sicherheit wie über so eine Pflanze rübergetrampelt wird.
So spannend. Also jetzt stell mir vor, du hast Wahrscheinlich, nachdem du Searching Inside Yourself Trainerin bist, hast du ja auch einen großen Zugang einfach zu Mindfulness. So wie ich quasi da vorgehen würde oder eine Möglichkeit eben so diesen Spalt zwischen Reiz und Reaktion da zu vergrößern. Aus meiner Sicht ist es anzuerkennen, was gerade passiert. Also wenn ich die Führungskraft wäre, dann würde ich vermutlich, das fordert auch wieder einiges an Mut, aber sowas sagen wie, oh, ich merke gerade, ich werde da echt defensiv. Also das ist gar nicht so mein Thema, da fühle ich mich nicht ganz wohl. Ah, vielleicht kann ich ja mal einen Moment atmen und dann kann ich wieder anders reagieren. So. Also das heißt, das ist eben quasi aus meiner Perspektive, aus meiner Praxis, aus radikaler Ehrlichkeit oder Honest Leadership heraus eben dieser Zugang durch das Benennen von dem, was bei mir gerade passiert, das zu verlangsamen, diesen Automatismus und auch eine neue Wahlmöglichkeit zu schaffen. Jetzt
Absolut.
bin ich so neugierig, quasi, was würdest du sehen, den Zusammenhang von, also das war jetzt eher Mindfulness, würde ich sagen, aber mich interessiert so ein Stück weit noch mehr der Zusammenhang von Ehrlichkeit und Offenheit, vielleicht auch Verletzlichkeit mit psychologischer Sicherheit, weil das ja unsere beiden Themen sind. Da bin ich so neugierig, wie du das sehen würdest,
Oh ja,
wo die zusammenpassen.
möchte ich gleich einsteigen, vielleicht aber noch kurz zu dem, was du eben noch gesagt hattest, ne? Wie vielleicht auch der CEO in dieser Situation hätte reagieren können. Und es ist genau das, ja, dieser Schlüssel in diesem Raum zwischen Reiz und Reaktion. Meine Sicht darauf ist, da bin ich wahrscheinlich, komme ich von einer anderen Perspektive und nicht von Radical Honesty. Ob man das explizit macht oder nicht, das ist abhängig von Kontext, von Persönlichkeit, von Angemessenheit und was auch immer. Ob dieser CEO dann sagt, oh, ich merke, ich werde defensive, kann man explizit machen. Es kann aber auch sein, dass das einfach für sich leise macht. Ja? Oh, ich merke, ne? Und dann einfach so ein Mini-Body-Scan, einfach sehr sensibel sein für die körperlichen, emotionalen Wahrnehmungen, die man für sich selber hat, dann zu merken, oh, da habe ich eine Reaktion, da werde ich defensive atmen und in diesen Raum vergrößern und eine Wahlmöglichkeit finden. Und ne, das ist abhängig, würde ich sagen, von Stil und dem eigenen Gefühl von Authentizität und Angemessenheit, inwieweit man es explizit macht.
Und was bei mir dann noch kommt, so auch der Zeit, die man sich geben kann in dem Moment. Also in der Geschwindigkeit, in der wir dann oft mal so in einem Meeting drinnen sind. Also wenn ich zurückdenke an meine Team-Meeting-Erfahrungen, da kann ich schon so einen Moment irgendwie wieder innehalten und Bodyscan machen. Nur wenn ich das mache, dann habe ich so die Erfahrung gehabt, dann sind wir schon wieder beim dritten nächsten Thema so ungefähr. Also
Ja,
das ist gar
das
nicht so
ist
leicht,
natürlich eine, das
Geschwindigkeit
ist,
rauszunehmen.
ja, das ist natürlich eine Challenge. Und gleichzeitig ist es aber so, dass wir oft ein bisschen mehr Zeit haben, als wir uns nehmen. Ja, diese Meetings, das ist auch sozusagen eine Geschwindigkeit, die sich so selbst verstärkt. Und wenn das jemand mal macht, dass er wirklich so, das muss ja nicht minutenlang sein, ne? Das ist oft ein Bruchteil einer Sekunde innehält. Und dann erst antwortet, sichtbar erstmal nachdenkt oder keine Ahnung, einen tiefen Atemzug nimmt, ne, auf die Pause, innere Pause-Taste drückt. Für die meisten anderen wirkt das wohltuend, weil es so ein bisschen dieses immer schneller drehende, kurz mal ja, dieses Überdrehen rausnimmt und allen anderen auch ein kleine Atempause verschafft sozusagen. Also ich würde uns gerne alle einladen, dass wir ab und zu mal ein bisschen Tempo rausnehmen und da ein bisschen überlegter handeln. Aber du hattest
Schön.
ja schon eine Frage gestellt, jetzt um wieder Tempo zu machen. Du hattest ja
Ja,
schon eine
Ich wollte nur Tempo rausnehmen.
Ehrlichkeit und psychologische Sicherheit.
Genau, also das wäre so meine Anschlussfrage an das, weil radikale Ehrlichkeit quasi, ich sehe es ja gar nicht so. In meiner Praxis geht es mir ja meistens weniger um den tatsächlichen Content, also um den Inhalt quasi, dass ich jetzt explizit über alles ehrlich sein muss, was der Inhalt betrifft, sondern mehr um den Kontext quasi. Und genau dadurch ist aus meiner Erfahrung oft mal so diese Entschleunigung, weil ich durch das, dass ich es ausspreche, kann ich einfach nicht schneller sein. Also da spreche ich mal aus, was gerade los ist bei mir und dann kann ich weitermachen.
Ja.
Aber Ehrlichkeit ist ja nicht nur das, sondern auch quasi meinen vollen Beitrag irgendwo dazu beisteuern, zu dem, was in einem Team gesprochen wird. Und dann auch Thema Offenheit oder Verletzlichkeit. Dinge aussprechen, die ich vielleicht nicht aussprechen müsste oder Zweifel, die ich habe, die, ja, ich könnte es auch nicht machen und es wird wahrscheinlich niemandem auffallen, aber es behindert wahrscheinlich unseren gemeinsamen Erfolg in irgendeiner Art und Weise. So, wie hängt das zusammen mit psychologischer Sicherheit? Und genau, kommt das eine davor, werde ich zuerst ehrlicher, offener, verletzlicher oder ist zuerst psychologische Sicherheit da? Genau, was?
Deine Handbewegung zeigt das schon sehr schön. Ja. Und ich glaube, das ist genau so. Das ist so ein kleines bisschen Henne-Ei-Problem. Mhm. Und was man vielleicht sagen kann, dass es auf jeden Fall nicht so ist, ich warte erstmal, bis vollständige psychologische Sicherheit herrscht und dann bin ich offen. Ne? Und vielleicht noch erwarte ich, meine Führungskraft soll bitte schön psychologische Sicherheit herstellen und dann bin ich offen. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ja? Und darauf können wir nicht warten. Das heißt, wir müssen immer, und da kommen wir wieder zurück auf das Thema Mut, ja? Wir müssen in das Risiko gehen, uns öffnen auf das Risiko hin, nicht zu wissen, was passiert, ja? Keine Garantie zu haben. Denn psychologische Sicherheit stellt sich nur her, durch Offenheit. Ich kann ja nur andere einladen zur Offenheit, indem ich selber offen bin und mich öffne. Ich kann andere nur dazu einladen, sozusagen sich zu zeigen, indem ich selber mich zeige und erlaube, gesehen zu werden. Und das ist immer Risiko. Und dieses Risiko, das können wir nie loswerden. Und da brauchen wir eben den Mut. Wenn es kein Risiko sein würde, bräuchten wir auch keinen Mut sozusagen. Also ich würde so ein bisschen das Henne-Ei-Problem, das kriegt man, glaube ich, im Kern nicht gelöst. Aber ich würde gerne alle ermuntern, sozusagen den mutigen ersten Hennenschritt zu machen, ja, und in die Öffnung zu gehen und in das Risiko zu gehen. Das muss ja nicht radikale Transparenz von jetzt auf gleich über alles sein. Das kann ja sozusagen in kleinen Schritten mit irgendwie überschaubarem Risiko in einem angemessenen Kontext sein. Und da, glaube ich, ist es auch völlig abhängig dann von dem Kontext und von der Persönlichkeit. Also das wäre doch total seltsam, man weiß nicht, man kommt aus einem Seminar mit Bernhard Reingruber und plötzlich, macht man radikale Transparenz.
Alles.
Genau, und stößt alle von Kopf. Und das führt überhaupt nicht dazu, dass Leute sich wohlfühlen, sondern es führt dazu, dass Leute irgendwie total betreten sind und irgendwie alles peinlich. Und es gibt ja auch Oversharing und gerade von Führungskräften. Das möchte ja keiner.
Hast du wieder ein Seminar gemacht? So.
Genau. Und ich finde, das muss immer authentisch zu einem selber passen. Ja? Also ich zum Beispiel, ich komme aus Hamburg und die sind ja die Leute da bekannt dafür, dass sie nicht unbedingt so das Herz auf der Zunge tragen. Und da bin ich einfach so als Persönlichkeit vielleicht auch zurückhaltender als manche andere. Ja? Und das erfordert ja auch ganz viel Selbstwahrnehmung. Was ist für mich angemessen und wo kann ich schrittweise aus meiner Komfortzone gehen und schrittweise mich öffnen? Ne? Wenn ich darüber rede, über irgendwie Podcasts außerhalb meiner Komfortzone oder vielleicht meine Limiting Beliefs in Bezug auf Kreativsein. Ich habe ja das Buch illustriert. Das war für mich auch kein Selbstläufer von Anfang an. Solche Dinge, das sind für mich sozusagen kleine Schritte aus meiner Komfortzone, die aber sozusagen sich stimmig und passend anfühlen, authentisch. Nicht, ich war bei Bernhard und jetzt plötzlich erzähle ich allen etwas, was nur peinliche Betroffenheit auslöst.
Raus damit, mit allem, genau.
Genau.
Ja, spannend. Also ich empfehle Menschen auch, die bei mir einen Workshop gemacht haben. Also ich glaube, im Workshop-Setting tut es schon gut, mal zu experimentieren damit, wenn ich, was passiert, wenn ich voll rausgehe mit dem, was gerade los ist. Weil ich überhaupt erst einmal lerne, was kann ich denn ansprechen? Wie sind die Reaktionen überhaupt, wenn ich was anspreche, was ich mir so normalerweise nicht zutrauen würde? Und dann ist gleichzeitig meine Empfehlung immer auch, so kleine, mit kleinen Experimenten zu starten. Also nichts, wo ich quasi, wenn ich danach drauf schaue, im Boden versinken würde oder gleich das schwierigste Gespräch mit meinem Chef gleich als erstes zu starten, empfehle ich meistens nicht. Und auch nicht zu radikal gleich zu starten.
Und absolut. Und
kleine vielleicht nur,
um da einzuhaken, also mir gefällt dieser Ansatz, und das meinte ich mit Kontext, ne? Wenn man in einem Workshop ist, wo man zum Beispiel sagt, okay, jetzt geht es mal wirklich darum, auch mal zu erfahren, wie fühlt es sich an, wenn ich ein bisschen was mache, was ich sonst eher nicht so mache, dann ist das ja gerade ein nützliches, aufschlussreiches Experiment, wo es vielleicht gerade darum geht, sich mehr zu öffnen und mehr Transparenz herzustellen, mal zu gucken, wie funktioniert das. Und oft ist es ja so, dass dann Leute total positiv überrascht sind.
In 80% der Fälle, ja.
Ein Aspekt, auf den ich gerne hinweisen wollte als Humanbiologin, das ist wahrscheinlich ja auch vielen ein Begriff, Spiegelneurone, dass wenn man selber anfängt mit einem neuen Spiel und quasi das Gegenüber oder die anderen im Workshop einlädt, auch zu diesem Spiel, dass man oft positiv überrascht ist, weil Menschen sich darauf einlassen. Es ist wie ein Tanz. Ich fange an, mich mehr zu öffnen, und das lädt das Gegenüber ein, sich mehr zu öffnen. Und plötzlich haben wir ein ganz anderes Spiel, als wenn wir alle mit runtergeklapptem Visier irgendwie da um den Meetingtisch stehen, sitzen.
Voll spannend. Bei mir kommt sofort, also da gibt es ja auch, habe ich letztens gelesen, eine Studie dazu, dass wir es ja in anderen total wertschätzen und als mutig finden, wenn sie sich öffnen, wenn sie sich zeigen. Also andere, wenn die das machen, sind immer so, wow, vielen Dank, und oft sehr positiv eigentlich damit. Während hingegen das selbst zu tun eine Riesenüberwindung ist manches Mal.
Absolut. Amygdala lässt grüßen, ja.
Genau.
Ja, unser Gehirn hat ja, was ist der oberste Zweck von unserem Gehirn? Das ist dann nicht mutig, Neues zu sein, sich zu exponieren, ins Risiko zu gehen. Nein, der oberste Zweck unseres Gehirns ist ja, unser Überleben zu sichern. Das heißt, wir sind von Natur risikoavers. Und insbesondere im sozialen Kontext ist es ja irgendwie immer absolut überlebensnotwendig gewesen, Teil einer Gruppe zu sein. Wenn ich mich jetzt plötzlich exponiere und dann möglicherweise auf, was nicht, Befremden stoße, womöglich aus der Gruppe ausgestoßen werde, das war früher das sichere Todesurteil. Also kein Wunder, dass wir Menschen ein wahnsinniges Bedürfnis haben, zur Gruppe dazuzugehören und nicht so rauszustehen. Ne? Und wir müssen sozusagen emotionale Intelligenz, Selbstwahrnehmung, wir müssen so ein bisschen unser risikoaverses Gehirn überwinden und diesen mutigen Schritt machen.
Sehr spannend. Für mich die Anschlussfrage daran ist, und ich stelle mir vor, da gibt es in eurem Buch sehr viel zu lesen darüber dann auch, aber vielleicht kannst du so einen Überblick geben, wenn das so eine Herausforderung ist, einfach für uns zu zeigen, was ehrlich zu sagen, Wie stelle ich dann wirklich psychologische Sicherheit her? Also was sind so Schritte dahin? Was können Menschen machen, um ein Stück weit mehr dieses Kontexts zu kreieren, der sich einfach psychologisch auch sicher anfühlt?
Ja, wir hatten ja vorhin darüber geredet, dass Führungskräfte so eine entscheidende Rolle spielen, weil sie den Ton angeben. Und jeder Einzelne im Team spielt eine ganz wichtige Rolle, weil eben psychologische Sicherheit so ein Teamphänomen ist. Und deswegen richtet sich unser Buch auch nicht an Führungskräfte, sondern an alle, ja, an alle Teammitglieder, weil psychologische Sicherheit eben etwas ist, was wir alle gemeinsam im Team herstellen und jeder eine Rolle spielt. Und wir wollten in dem Buch wirklich auf die ganz praktischen, konkreten Handlungen abzielen. Also wir beschreiben wirklich ganz konkrete kleine Dinge, die man machen kann. Und vielleicht nur so als Überblick, unser Playbook hat nicht nur ein Playbook sozusagen als Titel, sondern ist auch so aufgebaut und so gemeint und besteht aus 5 Kapiteln oder 5 Plays, nennen wir das. Die man aber in beliebiger Reihenfolge, es ist keine vorgegebene Reihenfolge. Man kann einfach etwas nehmen, was einem gefällt und damit mal loslegen und auch experimentieren und gucken, wie passt das, funktioniert das, wie fühlt sich das an. Und es geht um Dinge wie mutige Kommunikation. Das ist ein größerer Bereich. Es geht um Dinge wie ein besseres Zuhören. Ja, das ist wirklich eine Kunst, wirklich gut zuzuhören. Und dann das Thema, was wir vorhin schon angesprochen hatten, wie kann ich besser mit meinen eigenen emotionalen Reaktionen umgehen? Dann haben wir das Thema, wie gehe ich mit Risiko und Fehlern um? Und wie mache ich die Abläufe im Team inklusiver? Mir fällt es sogar schwer, auf Deutsch darüber zu reden, weil das Buch ja auf Englisch ist. Ich habe noch nie unsere Kapitel hier auf Deutsch erzählt. Naja, und zu diesen 5 Feldern geben wir ganz konkrete Dinge. Also es sind so ganz kleine Sachen, wie zum Beispiel bei mutiger Kommunikation kann das so was Einfaches sein, wie zum Beispiel als Führungskraft zu fragen, was habe ich übersehen? Ja, das klingt klein, aber da steckt ganz viel dahinter, weil es Leute einlädt, noch weitere Aspekte zuzufügen und weil es deutlich macht als Führungskraft, da ist eine gewisse Bescheidenheit. Ja? Ich weiß nicht alles, ich sehe nicht alles, ich habe nicht die ganzen Lösungen, sondern ich brauche mein Team. Und ich lade alle ein, ihre Perspektiven und ihr Kenntnis, Weisheit mit dazu beizutragen, das Ganze besser zu machen. Ich kann noch sehr viel weiter erzählen, aber ich mache hier mal einen Punkt.
Voll gut. Also, ich habe so ein bisschen einen Überblick bekommen. Und auch das, was du jetzt so gesagt hast, über dass zwar die Führungskräfte eine wichtige Rolle haben in dem Ganzen, dass es aber gleichzeitig ein Team-Effort ist, sozusagen diese psychologische Sicherheit wirklich herzustellen, beantwortet für mich so ein. Ja, schon die Frage, wer hat die Verantwortung dafür, psychologische Sicherheit herzustellen? Also irgendwo dann doch alle gemeinsam.
Genau.
Und dann bin ich so neugierig drüber, dazu müssen wir es aber auch alle wollen. Irgendwo. Also ich kann ja niemanden dazu zwingen, sozusagen, sich jetzt mehr zu trauen oder in meinem Fall quasi ehrlicher zu sein,
Ja.
offener zu sein. Was ist da so deine Erfahrung? Wie sehr wollen das dann Teams wirklich? Wie sehr wollen das die Einzelnen, die quasi Teammitglieder sind, aber auch Führungskräfte sind? Gibt es da einen Wunsch danach oder ist es mehr so was? Ja, wenn es sein muss, dann
Hm.
beschäftigen wir uns halt mit psychologischer Sicherheit. So.
Ja, ja. Also da sagt meine Erfahrung, dass das unglaublich gut funktioniert, dass Leute das wollen. Natürlich kann man niemanden dazu zwingen und das kann man auch nicht verordnen. Das kann auch nicht sein, dass eine HR, eine tolle HR-Initiative kommt und jetzt irgendwie psychologische Sicherheit proklamiert. Das kann sozusagen nur ja vom Team heraus entstehen. Aber dann ist es so, dass es sich einfach viel, viel besser anfühlt, Teil von einem Team zu sein, wo psychologische Sicherheit herrscht, wo man einfach offen sein kann, wo man Fragen stellen kann, wo man Dinge challengen kann, ohne dass es persönlich genommen wird. Ja, das ist wenn man Teams hat mit psychologischer Sicherheit, dann ist klar, es geht um die Sache und wir können uns da hart in der Sache auseinandersetzen und gleichzeitig ist klar, auf der Beziehungsebene ist nichts in Frage gestellt. Wir mögen uns. Ja, ganz oft verwechseln wir ja mögen und zustimmen. Und das auseinander zu fieseln, ne? Und klar zu sein, auf der Beziehungsebene sind wir ganz verbunden und in der Sache haben wir verschiedene Meinungen. Und darüber setzen wir uns auseinander. Und um das Endprodukt im Team besser zu machen, braucht es diese Auseinandersetzung. Ja, wenn psychologische Sicherheit nicht vorhanden ist und diese Dinge unter den Teppich gekehrt werden, nicht zur Sprache kommen, dann ist das Endprodukt eben auch schlechter. Das zeigen Studien ja. Das unter anderem macht Teams mit hoher psychologischer Sicherheit ebenso viel besser und innovativer, dass Dinge offener ausgesprochen werden können. Ja. Und also ich glaube, da kommt so eine positive Dynamik rein, weil alle dann im Team merken, oh, das macht viel, also das Arbeiten ist angenehmer, es gibt nicht so viel Reibungsverluste, ich habe nicht so einen Energieverlust, weil ich irgendwie immer das verwechsle mit der Beziehungsebene. Unsere Endprodukte sind besser, das Arbeiten macht viel mehr Spaß. Also wenn man erstmal anfängt, in diese Richtung zu gehen, dann habe ich das schon ganz oft gesehen, dass die Teams richtig begeistert sind.
Sehr schön. Ja, auch aus meiner Erfahrung kann ich unterstreichen. Also in meiner Vorstellung ist ja so in den Workshops, die ich leite, ja, also quasi so Radical Honesty, Honest Leadership. Durch das, dass sich dort Menschen ja auch öffnen und über die Dinge sprechen, die sie normalerweise lieber zurückhalten oder ja, vielleicht nicht ansprechen wollen würden, die vielleicht manches Mal schambehaftet sind, durch dieses Hinschauen auf diese alle auch menschlichen Seiten, geht einerseits persönlich ja oft mal dieses das Stigma weg, der emotionale Druck, der manches Mal auf diesen Dingen ja auch lastet, und gleichzeitig entsteht ein Vertrauen, eine Sicherheit in der Gruppe. Also dass manches Mal Teilnehmer dann sagen, oft schon nach kurzen Sessions so, wow, also danke, dass du da so einen sicheren Rahmen hergestellt hast. Aber der sichere Rahmen aus meiner Sicht ist meistens eher das, dass Menschen beginnen, offener zu sein. Dadurch entsteht der sicherere Rahmen.
Und genau, und da vielleicht bin ich so, da nochmal.
Ja, okay.
Da kommt die Führungsperson vielleicht auch wieder ins Spiel. Ja, man kann nicht als Führungskraft sagen, so, psychologische Sicherheit, habe ich verstanden, ist wichtig, jetzt machen wir das mal, bitte seid jetzt mal alle offener und selber aber nicht in den Lead gehen. Das funktioniert am besten, wenn die Führungsperson dann eben auch direkt mit sich selber anfängt und den ersten Aufschlag macht, ja, sich etwas von sich zeigt, ein bisschen Verletzlichkeit. Und das muss ja, also das muss ja nicht die radikale Transparenz über alles sein, sondern wie wir eben vorhin schon diskutiert haben, so, dass es sich authentisch und richtig und stimmig anfühlt. Und das kann ja aber auch was Kleines sein. Und Leute sind dann total dankbar und fühlen sich plötzlich verbunden mit der anderen Person. Und diesen Effekt, den kennen wir ja auch alle. Vielleicht kann ich da ja noch so eine Geschichte, also eine Mini-Geschichte aus McKinsey-Zeiten erzählen. Da hatte ich längere Zeit zusammengearbeitet mit einem Direktor, den habe ich total geschätzt und respektiert. Das war wirklich einer der brillantesten Köpfe da in dieser an brillanten Köpfen nicht armen Firma. Und wann war der Moment, wo ich wirklich eine echte Verbundenheit gefühlt habe und wo sich plötzlich unsere Zusammenarbeit nochmal zu einer ganz anderen Qualität entwickelt hat? Das war, nachdem wir ein wichtiges, größeres Klientenmeeting hatten, so ein Board-Meeting, und das war total schwierig und die Wogen gingen hoch und es war wirklich tough, richtig, richtig harte Auseinandersetzung. Ja, und dann sind wir zurückgekommen in den Teamraum und ich dachte, okay, es geht jetzt einfach in die nächste Runde Number Crunching und so weiter. Das kennt man ja, ne? Back to the drawing board. Und da hat er plötzlich total als Mensch reagiert und plötzlich einfach ganz ehrlich gesagt, ey Leute, ich bin fix und alle, ich kann nicht mehr. Zum ersten Mal war dieser brillante Typ für mich ein wirklich greifbarer Mensch und hat sozusagen, er hat keine Maske getragen vorher, aber er hat sozusagen wirklich ganz ehrlich menschlich emotional reagiert und gesagt, ich kann jetzt heute nicht mehr, ich gehe nach Haus, knall mich aufs Sofa von Fernseher. Und ab dem Moment hatte ich plötzlich eine ganz andere Verbundenheit mit ihm und das hat unsere Zusammenarbeit nochmal viel mehr bestärkt.
Also ich entspanne mich alleine, wenn du dieses Beispiel erzählst. So,
genau.
Schultern so ein bisschen runtergehen. Ja, richtig gut. Eine Sache, die mich noch persönlich beschäftigt, ich würde es mal so nennen, Mythen über psychologische Sicherheit. Was ist es vielleicht auch nicht? Und ganz konkret zum Beispiel, und vielleicht ist es das auch, aber da wäre ich einfach neugierig auf deine Sichtweise drauf. Manches Mal gibt es, oder habe ich schon erlebt, Teilnehmerinnen, die oder quasi auch im Teams, auch Teammitglieder, die das zu Führungskräften sagen, die sagen sowas wie, ja, du musst mir Sicherheit bieten. Also du bist verantwortlich dafür, dass ich mich hier sicher fühle. So.
Ja.
Und gleichzeitig wissen die gleichen Menschen oft gar nicht genau, was sie überhaupt bräuchten, um oder sich wünschen würden, um sich mehr sicher zu fühlen. Wie würdest du das beurteilen? Was hat die Führungskraft quasi die Verantwortung dafür, dass sich die Leute sicher fühlen?
Ja, jetzt in deiner Frage stecken mehrere Fragen eigentlich drin. Vielleicht nochmal auf dieses Thema Missverständnisse, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, das zu klären, was psychologische Sicherheit alles nicht ist. Es ist auf jeden Fall nicht dieses, wir sind alle nett, wir packen alles in Watte, ja, wir sagen nichts, womit man irgendwo aneckt, wir treten niemanden auf die Füße. Das ist es nicht nur nicht, sondern es ist eigentlich fast das Gegenteil. Wir hatten vorhin ja schon drüber gesprochen, erst wenn wir ein Team mit psychologischer Sicherheit haben, können wir uns eigentlich so richtig offen über Meinungsverschiedenheiten auseinandersetzen und kommen da dann auch produktiv weiter. Also es ist eigentlich genau das Gegenteil von in Watte packen. Es ist die Watte weglassen und wirklich Klartext reden, aber eben auf eine Art und Weise, dass klar ist, dass die Beziehungsebene ist nicht irgendwie in Frage gestellt oder so. Also es ist nicht dieses Being nice und Kompromisse machen und womöglich noch an Performance-Standards irgendwie Abstriche machen. Das ist auf jeden Fall nicht.
Da habe ich mich total entspannt, weil zu Beginn habe ich auch immer gedacht, so psychologische Sicherheit heißt, alle müssen sich wohlfühlen, allen muss es dauernd gut gehen. Und irgendwie, wie ich so nach und nach darüber gelernt habe, habe ich gemerkt, so ja, genau das ist es. Also so die Kapazität gemeinsam zu entwickeln, auch schwierige Dinge anzusprechen.
Genau. Und zu deiner anderen Frage, ja. Bitte Führungskraft, gib mir Sicherheit, so ein bisschen, ne? Das berührt das berührt vielleicht auch diese Frage, kann ich Sicherheit überhaupt im Außen finden? Und ich glaube, da verlassen wir so ein bisschen den Bereich von psychologischer Sicherheit im engeren Rahmen und in der eigentlichen Definition als Teamphänomen und messbar und die Fragen und Amy Edmondson, und kommen so ein bisschen in den Bereich, wo schaue ich denn hin in meinem Bedürfnis nach Sicherheit? Schaue ich ins Außen oder schaue ich vielleicht auch ins Innen? Und also das finde ich eine total spannende Fragestellung. Und ich glaube, das hat eben, das weist so ein bisschen hinaus über den eigentlichen Begriff von psychologischer Sicherheit als Teamphänomen und berührt Dinge, die ich finde, zum Beispiel auf großartige Weise in Conscious Leadership behandelt werden, ne? Von Jim Dethmer und Team, 15 Commitments of Conscious Leadership. Und die zeigen zum Beispiel ganz toll, dass alles Wollen ja eigentlich impliziert, eigentlich einen Mangel impliziert. Ne? Wenn ich Sicherheit will, impliziert das einen Mangel an Sicherheit. Und solange ich sozusagen das im Außen suche, wird das immer so bleiben, ne? Weil das nie erfüllt werden kann. Und die Idee, zu der Conscious Leadership dann einlädt und die ich irgendwie sehr, sehr kraftvoll finde, ist zu sagen, okay, eigentlich kann die Lösung nur sein, von diesem Wollen loszulassen und ein Mindset-Shift zu machen hinzu, das, was ich will, habe ich schon. Ja, und sozusagen, das ist das, was Conscious Leadership sagt, Sourcing, Approval, Control, Safety from the inside. Also, wie kann ich das aus mir herausschöpfen? Und das berührt dann vielleicht Themen wie Resilienz und so Grounded Confidence und so weiter. Auch Teile von emotionaler Intelligenz, die wahrscheinlich auch super gut sind, wenn Führungskräfte sich mit solchen Dingen auseinandersetzen, dass man eben Dinge aus sich herausschöpft, die man, wenn man nur versucht, es im Außen zu finden, niemals finden wird.
Ja, und also wenn ich es alleine jetzt aus deinem Mund höre, ich bin ja ein Riesenfan auch von den 15 Commitments of Conscious Leadership und coache auch selber sehr stark in diese Richtung. In meiner Vorstellung braucht es doch ein echt, ja schon ein intensives Arbeiten mit sich selbst, dort überhaupt mal hinzukommen. Ist es dann überhaupt möglich für, also so im großen Stil, das, was mich auch persönlich beschäftigt, einfach so, wenn ich das annehme, dass das wirklich ein guter Weg nach vorne ist, quasi mehr dorthin zu kommen, Sicherheit unter anderem eben in mir selbst zu finden, und das braucht eine gewisse Arbeit, können wir das in Organisationen überhaupt machen? Oder ja, was ist die, oder anders gesagt, was wäre überhaupt die Alternative? Gibt es eine Alternative überhaupt?
Ja, interessante Fragestellung. Und das ist mit Sicherheit nicht etwas, wo man sozusagen in der Organisation von sich oben herab oder von der HR-Abteilung herab irgendwie einen Schalter umlegt und plötzlich haben alle die Sicherheit aus sich heraus. Ja, das ist etwas, was sozusagen Inner Work bedarf von jedem Einzelnen. Und das kann man natürlich. Ist die Frage, wie man das skalieren kann. Das ist etwas, wo jeder Einzelne bei sich in seinem Innern ansetzen muss und sozusagen hinschauen. Aber genau das sind ja Dinge, die auch mit berührt werden bei so Dingen wie zum Beispiel Search Inside Yourself, wo es ja ganz stark, ja, der Titel sagt das ja eigentlich schon, Search Inside Yourself. Und guckt nicht nach außen. Und das ist ja etwas, wo man ja auch jetzt sieht, ja, das kann man auch in größerem Stil in Unternehmen bringen, sei es in diesem klassischen Search Inside Yourself-Format oder es gibt ja verschiedene Unternehmen, die daraus in diesem ganzen Spektrum emotionale Intelligenz, Mindfulness ihre eigenen Ansätze kreieren. Und ich glaube daran, dass das ist natürlich eine Kulturveränderung, aber ich glaube daran, dass das möglich ist. Aber es geht natürlich nur sozusagen auf der Ebene von jedem Einzelnen und seinem, seinem Gehirn und seinem Umgang mit seinem eigenen Gehirn.
Der eigenen Bereitschaft dann schlussendlich.
Ja.
Ja, ja, wow. Ich würde sagen, wir kommen so ein Stück weit ja, Richtung Ende. Eine Frage, die mich einfach noch brennend interessiert. So hast du schon mal jetzt in deiner Praxis quasi in dem, wie du beraten hast, oder auch jetzt im Zuge des Buchlaunches, den Gesprächen, auch mit Kundinnen und Kunden vermutlich, hast du da schon mal so eine so Vollausbaustufen oder so Best Practices von Unternehmen kennengelernt, wo ja von der Skala von 0 bis 10 sowas, so wie 8, 9, 10 sowas, wo die wirklich miteinander ehrlich, offen, transparent sind, wo eine Kultur von psychologischer Sicherheit und Offenheit da ist? Oder ist es noch was, wo wir uns erst langsam hin auf den Weg machen?
Ich glaube, dass man da gar nicht sagen kann, wo auf dieser Skala ist ein Unternehmen als Ganzes. Na, ich glaube, jedes Unternehmen besteht ja aus ganz vielen Teams und in jedem Team verhält es sich mit der psychologischen Sicherheit wieder anders. Na, das ist ein absolutes Teamphänomen, was in diesen kleinen ökologischen Nischen sozusagen lebt. Und ja, absolut, ich habe den ganzen Range gesehen. Ja? Teams, wo die psychologische Sicherheit absolut fehlt. Also das kann man sich ja auch vorstellen, dass es wirklich geht hin zu, ja nicht nur, dass Leute nicht mehr engagiert und motiviert sind, das ist wirklich wirklich einschneidend, auch für die eigene Gesundheit, für Burnout und so weiter. Ne? Also ich habe Teams gesehen, die an diesem Ende des Spektrums sind und ich habe Teams gesehen, die wirklich, ich würde sagen, auf der anderen Seite wirklich auf der Skala 10 gewesen sind. Und ich habe auch Teams gesehen, die sich ganz bewusst entwickelt haben auf dieser Skala in Richtung der 10. Ja? Und ich habe auch gesehen, es ist möglich, dass man in absehbarer Zeit auf dieser Skala nach oben wandern kann. Es braucht sozusagen bewusste Praxis, es braucht dieses Commitment, jawohl, das ist wichtig, das wollen wir, ich committe mich, ich probiere Sachen aus, ich mache Experimente, ich nehme das Playbook und probiere mal ein paar ganz konkrete Dinge aus. Ich stelle mal Fragen, die ich sonst bisher nicht gestellt habe. Ich committe mich dazu, besser zuzuhören, meine Emotionen wahrzunehmen und anders mit denen umzugehen, auf den Pause-Knopf zu drücken und so weiter. Also es sind ja ganz konkrete Sachen, die man machen kann. Und dann kann man in absehbarer Zeit auch wirklich eine Kulturverbesserung in seinem Team hinbekommen. Nicht mit einem Mal das ganze Unternehmen, ja, aber diese kleinen Pockets von Teamkultur, die kann man auf jeden Fall verändern.
Es ist möglich.
Ja, es ist absolut möglich und ich kenne viele tolle Beispiele inzwischen.
Wunderschön. Caroline, also wir haben ja schon über dein Buch gesprochen. Vielleicht noch so eine Abschlussfrage dazu. Da ist es sogar. Ja, sehr gut. Genau. The Psychological Safety Playbook.
Genau.
Cool. Was in diesem Buch ist so vielleicht auch dein Lieblingsteil und oder, du kannst dir aussuchen, welche Frage, oder vielleicht möchtest du beides beantworten, und oder der Teil, der dich vielleicht persönlich noch am meisten herausfordert?
Ja, ich finde alle Kapitel natürlich toll und wir haben auch lange über die Struktur nachgedacht und auch die Struktur ist sehr bewusst gestaltet mit diesen fünf Bereichen, die ich ja geschildert hatte. Und ich finde alle wichtig und gut. Wo ich vielleicht einen besonderen Bezug dazu habe, ist das Thema Embracing Risk and Failure. Weil es, wie man damit umgeht mit Fehlschlägen und Fehlern, das ist so entscheidend. Und ich habe gesehen, das kann ganz oft in Teams so ein erster Schlüssel sein, um sich auf dieser Skala ein bisschen zur 10 hin zu bewegen, dass man eben nicht im Automatismus, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, sofort ins Blame Game einsteigt, sondern fragt, was können wir daraus lernen? Oder von Anfang an sagt, hier, das ist neu, wir werden Fehler machen. Ja, schon die Expectation setzt, es werden Fehler passieren und dann geht es darum zu gucken, was können wir daraus lernen und wie können wir das nächste Experiment besser zu gestalten. Und das spricht mich vielleicht so persönlich besonders an, weil ich finde, dass eigentlich das, was wir aus der Wissenschaft lernen können, aus diesem wissenschaftlichen Ansatz, Wissenschaftler machen auch Experimente. Und was dabei rauskommt, ob sozusagen die Antwort der Natur positiv oder negativ ist, das wird nicht so bewertet, sondern es sind Daten. Das sind Daten, aus denen man Schlüsse ziehen kann. Und wenn wir alle so ein bisschen mehr diesen wissenschaftlichen Approach hätten und das nicht so emotional und persönlich nehmen würden, sondern sozusagen Fehler als Informationen sehen würden, das würde, glaube ich, schon vielen Teams enorm weiterhelfen.
Und ja, danke.
Persönlich ist das vielleicht, also du hast ja auch gefragt, was genau. Persönlich da noch so für mich vielleicht Thema ist. Auch Risk and Failure und Embracing Risk and Failure ist etwas, was ich persönlich als ständige Lernaufgabe eigentlich sehe. Ja, weil ich als von meiner Vergangenheit her, vielleicht so als Recovering Perfektionistin, sehr gut kenne Fear of Failure. Und wie gehe ich damit selber um? Und zu sagen, okay, ich bin sozusagen gewillt, unperfekt zu sein, ich bin gewillt, Fehler zu machen. Und ich lerne und werde besser. Das ist auch persönlich für mich eine Reise, wo ich immer weiter dazu lerne, mit jedem Podcast.
Voll gut. Ich habe gerade so gedacht, Recovering Perfectionist, hast du gesagt. Ich beschreibe mich ja gern als Recovering Nice Guy. Von dem Buch, was ich bisher so mitbekommen habe, glaube ich, wäre trotz meiner Profession, glaube ich, das, was ich da nennen würde, wäre noch immer Having Courageous Conversations. Also den Mut hineinzugehen, Dinge anzusprechen. Da gehört schon was dazu. Gehört Mut auch wie immer dazu. Caroline, vielen Dank. Also ein super spannendes Gespräch. Psychologische Sicherheit haben wir von vielen Seiten beleuchtet heute, auch den Zusammenhang zu Ehrlichkeit und Offenheit und Verletzlichkeit. Ich werde dein Buch auf jeden Fall lesen und ich lege es allen ans Herz, die das heute hier hören, das Psychological Safety Playbook, am besten gleich fürs ganze Team kaufen, oder?
Absolut. Und vielleicht an der Stelle noch ein Hinweis, wir haben zu dem Buch auch eine Website, thepsychologicalsafetyplaybook.com, und auf der Seite findet man auch ganz viele tolle freie Ressourcen, die man sich einfach downloaden kann. Eine Übersicht sozusagen über diese 5 Bereiche, über die wir kurz gesprochen haben, mit den ganz konkreten Dingen, die dahinter liegen. Also Einladung an alle, sich da mal die das interessiert, da mal zu gucken. Da gibt es so schon ganz viel freie Ressourcen. Auch ein Newsletter kann man sich subscriben und kriegt dann Informationen von uns.
Wunderbar. In diesem Sinne, Caroline, danke für das Gespräch und auf, dass es bald viele, viele Teams gibt, die eine 10 von 10 von psychologischer Sicherheit leben. Würde ich sagen.
Sehr gerne, Bernhard. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich über alle Teams, die das für sich bearbeiten wollen und sich auf den Weg Richtung 10 machen wollen.
Hey, Vielen Dank fürs Reinhören bei Responsibility, dem Podcast für Honest Leadership, emotionale Agilität und dem Vergrößern des Spalts zwischen Reiz und Reaktion in einer komplexen Welt. Schau doch vorbei auf meiner Website www.honestlead.at, connecte dich mit mir auf LinkedIn oder abonniere direkt meinen Newsletter für die aktuellsten Tipps, Tricks, Stories und natürlich Events. Bis zum nächsten Mal bei Responsibility.